Der Predigttext von heute steht im Matthäusevangelium im 9. Kapitel, Vers 9 bis 13. Im Bericht von Matthäus ist das, was wir davon lesen, in einer Zeit passiert, wo Jesus, so könnte man sagen, Wunder um Wunder da hat. Gerade vorne hat Jesus einen gelähmten Mann geheilt, der dank seinen Freunden überhaupt erst zu ihm hat kommen. Und dass Jesus einen Sturm kann zum Verstummen bringen und einen Mann, der wegen einer Krankheit keinen Ort mehr in der Gemeinschaft hatte, hat können gesund machen. All das ist den Begleiterinnen und Begleiter von Jesus sicher noch in bester Erinnerung gewesen, wo Folgendes passiert ist. Als Jesus von dort weiterzog, sah er einen Mann, der Matthäus hieß, am Zoll sitzen. Und er sagte zu ihm, folge mir. Und der stand auf und folgte ihm. Und es geschah, als er im Haus bei Tisch saß, dass viele Zöllner und Sünder kamen und mit Jesus und seinen Jüngern bei Tisch saßen. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu seinen Jüngern, warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Er hörte es und sprach, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht aber und lernt, was es heißt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. So Situationen können passieren, wenn Gottes Willen im Himmel und auf der Erde geschieht. Wenn Gottes Reich also sicht- und spürbar wird. Wir antworten auf Gottes Wort mit dem Lied bei der Nummer 838. Suchet zuerst Gottes Reich in dieser Welt. Wir singen miteinander die ersten drei Strophen vom Lied 838. Und wir machen so, wie es hier eigentlich automatisch funktioniert. Wir singen einfach die Strophen und die Lust haben, können das Halleluja als Oberstimme einfach dazu singen. 838. Es gehört zu meinem Beruf als Pfarrerin, dass ich nicht nur viel rede, sondern auch viel zulasse. Ein grosser Teil von meiner Arbeit sind Gespräche. Und vor kurzem hatte ich so ein Gespräch, das ziemlich herausfordernd war. Am liebsten hätte ich mich ganz ehrlich daraus herausgeschlichen, nach irgendeinem plausiblen Grund gesucht, warum dass ich den Termin jetzt nicht wahrnehmen kann. Ich habe mich einfach nur unwohl gefühlt und habe gehofft, dass die Sache so schnell wie möglich vorbeigeht. Dass ich gewusst habe, dass es das Richtige ist, was wir hier tun, und auch, dass Gottes guter Geist uns wird führen, das hat, ehrlich gesagt, den Moment selber nicht viel besser gemacht. Ab und zu, aber längstens nicht so häufig, wie wir uns das vielleicht wünschen würden, gibt uns die Bibel einen Einblick, wie es den Menschen, die mit Jesus unterwegs waren, zu Mut war. In solchen Situationen. In dieser Geschichte von der Berufung von Matthäus spürt man ein bisschen etwas davon, ganz ausdrücklich wird es auch nicht gesagt. Aber ich denke, wir können uns sehr gut vorstellen, wie es den Leuten in dieser Geschichte gegangen ist. Ich stelle mir vor, der ein oder andere Jünger hat sich am liebsten aus dieser Situation rausgeschlichen. Gutes Essen hin oder her, auch wenn es unhöflich ist, die Gastfreundschaft abzulehnen. Ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere einen halbwegs plausiblen Grund gesucht hat, warum das Essen mit Sünder und Zöllner jetzt gerade nicht passt. Möglicherweise haben sie sich einfach nur unwohl gefühlt. Und das, obwohl Jesus dabei war und obwohl sie vermutlich gewusst haben, dass das genau das ist, was Gottes Willen entspricht, weil Jesus selber hat ihnen davon erzählt. Die berühmte Bergpredigt ist im Matthäus-Evangelium nur gerade ein paar Kapitel voran. Aber ich glaube, in der Realität war es ein eher unangenehmer Moment für die Jünger und sicher auch für den Gastgeber. Wie kann der Jesus nur mit Zöllner und Sünder am Tisch sitzen? Wie kann der nur? Er hätte doch wissen müssen, dass das in der damaligen Gesellschaft ein No-Go war. Von Sünder und Zöllner hat man sich, als Mensch, der Gott hat wollen, gefallen, ferngehalten. Zöllner, die haben in der damaligen Zeit ein doppeltes Problem gehabt. Sie haben im Auftrag von der römischen Besatzungsmacht Geld eingetrieben. So viel, wie sie haben müssen abgeben und noch etwas mehr, weil der Zöllner und seine Familie davon gelebt haben und vermutlich die ein oder andere auch ein bisschen reich geworden sind. Jemand, wo seinen Mitmenschen das Geld aus der Tasche zieht, um sich selber bereichern, einmal teilweise. Mit so jemandem hat man auch dann zumal nichts zu tun haben. Und das zweite Problem war, dass die Zöllner mit den Römern zusammengearbeitet haben. Diesen Römer, wo ihnen halt in erster Linie das Wohl vom römischen Reich am Herz gelegen ist. Auch wenn es Ausnahmen gegeben hat. Davon lesen wir in der Bibel. Aber die Zöllner sind als ungeliebte Kollaborateure verstanden worden. Kein guten Umgang für niemanden, schon gar nicht für Jesus. Und so fällt es nicht schwer, sich vorzustellen, dass es für die Jünger ein unangenehmer Moment war, wo sie darauf angesprochen worden sind, warum ist euer Meister mit Zöllnern und Sündern? Vielleicht hat der ein oder andere gesagt, ja, weiss ich auch nicht, und ich habe es ihm versucht zu sagen, dass er nicht soll. Aber die Jünger antwortet nicht. Weil Gott sei Dank überkommt Jesus mit, was da gefragt wird, und übernimmt das Antworten selber. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht aber und lernt, was es heißt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Und da ist in der Bibel die Geschichte fertig. Wir wissen nicht, was die Pharisäer mit deren Antwort anfangen konnten. Wir wissen nicht, wie sich die Jünger gefühlt haben. Und auch nicht, wie es den Zöllner und Sünder, wo man ja bisher nur über sie geredet hat und nicht mit ihnen gegangen ist. Und trotzdem kann ich es mir vorstellen. Ich glaube, es war ein heiliger Moment gewesen. Ein Moment, wo etwas von Gottes Reich auf dieser Welt erlebbar worden ist. Ein Moment, wo deutlich geworden ist, das, was da ist und das, was da passiert, entspricht Gottes Willen. Und wo Gottes Wille geschieht, im Himmel wie auf der Erde, dort ist Gottes Reich. Ich stelle mir Gedanken von diesen Zöllner und Sünder vor, von Matthäus zum Beispiel, wo sie hören und spüren, es ist genau richtig, dass wir da mit Jesus am Tisch sitzen. So soll es sein. Auch wenn sonst niemand etwas mit uns möchte zu tun haben, einmal nicht freiwillig. Für Jesus sind wir wichtig. Jesus macht mit seiner Antwort deutlich, das ist der Wille von Gott. Dass Menschen dürfen dazugehören, dass sie nicht ausgeschlossen werden, dass jeden und jede Chancen bekommt bei ihm. Das ist der Wille von Gott und das ist er schon immer gewesen. Jesus zitiert dafür einen Vers aus dem alttestamentlichen Hosea-Buch. Barmherzigkeit, sich mit ihnen in Gottes Liebe und Güte für alle Menschen, ist wichtiger als Opfer, als richtige, fromme und religiöse Verhaltensweise. Egal, wie gut das gemeint sind. Und das ist eine Kritik, die am einen oder anderen von den Pharisäern möglicherweise zu denken gegeben hat. Weil schliesslich waren es gerade sie, die nach bestem Wissen und Gewissen versucht haben, Gottes Willen zu erfüllen. Immer. Und trotzdem, wie das Beispiel zeigt, dran vorbeigelebt haben. Jesus zeigt mit seiner Antwort auch, Heil und Heilig ist für ihn mehr als die Heilung von einer körperlichen oder psychischen Krankheit. Heil ist ganzheitlicher zu verstehen, hat mit Gemeinschaft zu tun, damit mit jemandem am Tisch können sitzen, ohne verurteilt zu werden. Mit Beziehung, die trägt, egal wie sehr dass wir uns verrennt haben, egal wie andere uns sehen und wir uns selber. Das ist ja manchmal das grösste Problem. Aber auch egal, wie schwierig das Leben gerade ist, egal welche Art von Not uns plagt, sogar dann, wenn wir uns mit unserer Not bereits abgefunden haben. Ich glaube darum, was dort an dem Essen mit Zöllner und Sünder und Jesus und seinen Jüngern passiert, ist ein heiliger Moment. Ein Moment, wo Gottes Reich spür und sichtbar wird. So einen heiligen Moment habe ich dann auch im Verlauf von dem schwierigen Gespräch erlebt, das ich vorhin davon erzählt habe. Ich kann es nicht erklären, ich weiß nicht, was passiert ist, aber irgendwo mitten in dem Gespräch hat es einen Moment gegeben, wo das Unwohlsein und die Anspannung plötzlich weg sind gewesen. Ein Moment, wo ich den Eindruck hatte, jetzt haben wir uns verstanden, nicht nur auf der Wortebene, sondern irgendwo tiefer. So ein Moment voll Ehrlichkeit und Gottes Geistesgegenwart. Und ich glaube, auch ein Moment, wo etwas von Gottes Idee für uns Menschen durchgekommen ist, ein heiliger Moment Gottes. Ich hoffe, ihr alle kennt so heilige Momente. Sei es beim Erlebnis im Kreis der Liebe, an einem besonderen Ort, im Getreitwerden von Gottes Liebe oder eben so in ganz gewöhnlichen Alltagssituationen. Und auch wenn so heilige Momente für jeden und jede individuell sind und persönlich, Ich denke, es gibt Merkmale, die in allen heiligen Momenten oder überall dort, wo Gottes Reich sichtbar wird, vorkommen. Genau wie dann bei dem Essen, das Matthäus davon erzählt. Drei von diesen Merkmalen möchte ich rauspicken und lade euch ein, zu überlegen, wo kommen die Merkmale in euren persönlichen heiligen Momenten vor. Erstens, ich glaube, heilige Momente sind vielmals so Situationen, wo das, wo wir uns gewöhnt sind, hinterfragt wird. Wo das, wo wir erwartet, wo wir schon längstens nicht mehr anzweifeln, wo wir uns damit abgefunden haben, all das, was so normal und selbstverständlich ist, nicht unbedingt gut, aber einfach, es ist halt so, wo all das hinterfragt wird. Wo wir etwas plötzlich anders sehen als sonst. Jeden Tag geht die Sonne unter. Aber nicht jeden Tag nehmen wir den Sonnenuntergang als einen heiligen Moment wahr. Die Erwartung an die Reaktion von einem Gegenüber könnte sich auch mal als falsch herausstellen. Oder es kann passieren, dass wir uns schon damit abgefunden haben, dass in unserer Familie das Miteinander halt ein bisschen harzig ist und dann trotzdem einen wunderbaren Tag miteinander erleben, wo alle Spannungen im Hintergrund treten. Oder es kann auch sein, dass wir plötzlich den Impuls haben, anfangen zu überlegen, dass das, was doch jedes Kind weiss, dass man nicht mit Sünder und Zöllner isst, dass das vielleicht doch nicht ganz Gottes Willen entspricht. Zweitens, ich glaube, heilige Momente sind vielmal auch Situationen, wo wir spüren, wir haben ganz vieles nicht in der Hand und ganz sicher nicht im Griff. Was können wir zu einem prächtigen Sonnenuntergang beitragen? Was können wir noch, wenn in schwierigen Diskussionen alle Handlungsoptionen ausgeschöpft sind? Was für eine Chance haben die Zöllner und Sünder in einem Umfeld, das nichts mit ihnen zu tun hat? Wie umgehen mit Schicksal und Gräben, die quer durch Familien und Gemeinschaften gehen, wenn wir doch schon alles versucht haben? Heilige Momente, Momente von Gottes Reich sind Orte und Zeiten, wo wir spüren, wir brauchen Jesus als Heiland, als Arzt. Und drittens glaube ich, heilige Momente sind Situationen, die nicht in erster Linie theoretisch erklärbar oder theologisch begründbar sind, sondern die einfach passieren. Mitten im Leben, wo Realität sind und Realität werden. Den Sonnenuntergang muss ich erleben, auch wenn es durchaus spannend kann sein, zu lesen, was es dann braucht, so an meteorologischen Voraussetzungen, dass die Sonne in einem Lichterspektakel untergeht. Und ja, wir können lange Gespräche darüber führen, dass es mit unserer Familie vielleicht dann doch mal gut kommt, weil die Hoffnung zuletzt stirbt. Aber erst, wenn wir das irgendwo erleben, dass das wirklich so ist, erleben wir Gottes Reich. Und wir können durch ganz viel Selbstreflexion mit Seelsorge und Coaching uns auf schwierige Gespräche vorbereiten. Und doch, wenn wir sie nicht führen, werden wir keinen heiligen Moment erleben. Und wir können als Zöllner und Sünder, als Jesus seine Jüngerinnen und Jünger in Gottes Wort lesen, zum Beispiel im Hosea-Buch. Und es kann uns sogar aufgehen dabei, dass wir, so wie wir miteinander umgehen, nicht nach Gottes Willen leben. Aber solange wir nicht erleben, wie es ist, miteinander und mit Jesus am Tisch zu sitzen, erleben wir keinen heiligen Moment. Heilige Momente. Das Reich von Gott hat verschiedene Merkmale. Zum Beispiel die drei. Gottes Reich schenkt uns einen anderen Blickwinkel und nimmt uns immer wieder raus, aus dem Gewohnten, aus dem Gewöhnlichen aus dem scheinbar Normalen. Gottes Reich macht uns bewusst, dass wir nicht können und auch nicht müssen, alles im Griff haben. Und Gottes Reich ist schließlich, und das ist mir persönlich am wichtigsten, nicht schöne Theorie, nicht etwas, das man erarbeiten muss, nicht etwas, das man verstehen kann mit dem Kopf. Gottes Reich ist gelebtes Leben. Konkret gelebtes Leben. Und wir können das Reich von Gott, so heilige Momente, entdecken. In der Bibel heisst es sogar, wir sollen sie suchen. Sie können uns vor die Füße fallen, man kann darüber stolpern und vor allem immer wieder dankbar darüber staunen. Und ich glaube, das ist ein Ansatz, wie wir Jesus seine Aufforderung, zuerst eben Gottes Reich zu suchen, können verstehen. Offen sein für neue Blickwinkel, mit einer gesunden Demut, mit Blick auf unsere Einflussmöglichkeiten und vor allem mit gelebtem Leben. Ein amerikanischer Soziologe und Theologe, Shane Claiborne, hat das wunderbar auf den Punkt gebracht. Die Welt braucht Menschen, die so sehr an eine andere Welt glauben, dass sie nicht anders können, als sie heute schon zu leben. Die Welt braucht Menschen, die so sehr an eine andere Welt glauben, dass sie nicht anders können, als sie heute schon zu leben. Vielleicht sind wir ja auch so Menschen.